Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Band 3, 14. Kapitel, Die Vrindavan Spiele. Nachdem sich Maharaj Prataparudra wie ein Vaishnava gekleidet hatte, betrat er allein den Garten und begann Verse aus dem Srimad Bhagavatam zu rezitieren. Er nahm dann die Gelegenheit wahr, die Lotusfüße des Herrn zu massieren. Der Herr umarmte in seiner ekstatischen Liebe zu Krishna den König sogleich und erwies ihm so seine Barmherzigkeit. Als in dem Garten Prasad verteilt wurde, nahm auch Sri Chaitanya davon. Als danach Sri Jagannaths Ratterwagen nicht mehr fortzubewegen war, rief König Prataparudra nach vielen Elefanten, die ihn ziehen sollten. Doch hatten sie keinen Erfolg. Als Sri Chaitanya dies sah, begann er den Wagen von hinten mit seinem Kopf zu schieben, und da bewegte sich der Wagen. Darauf begannen die Gottgeweihten, den Wagen mit Seilen zu ziehen. In der Nähe des Gudicha-Tempels liegt ein Ort, der als Atota bekannt ist. Dieser Ort wurde für Sri Chaitanya Mahaprabhu zum Ausruhen vorbereitet. Als Sri Jagannath in Sudarjala seinen Sitzplatz eingenommen hatte, verwandelte sich dieser Ort für Sri Chaitanya Mahaprabhu in Vrindavan. Er führte in dem Wasser das als Indradyumna bekannten Sees vergnügliche Spiele aus. Während des Ratha Yatra blieb der Herr 9 Tage hintereinander in Jagannath Puri, und am 5. Tag sahen er und Swarup Damodar den Spielen Lakshmis, der Glücksgöttin, zu. Während dieser Zeit wurde viel von den Spielen der Gopis gesprochen. Als der Ratha wieder gezogen wurde und das Chanten wieder einsetzte, wurden Ramananda Vasu und Kulina Gram und Satya Raja Khan gebeten, jedes Jahr seidene Seile für das Ratha Yatra Zeremonie zu bringen. Vers 1. In der Begleitung seiner persönlichen Geweihten begab sich Sri Chaitanya Mahaprabhu zu dem als Lakshmi Vijaya Chotsvafa bekannten Fest. Dort erörterte er die höchst vortreffliche Liebe der Gopis. Als er nur von ihnen hörte, wurde er sehr froh und tanzte in großer ekstatischer Liebe zum Herrn. Vers 2. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu, der als Gaura Chandra bekannt ist. Alle Ehre sei Nityananda Prabhu. Alle Ehre sei Advaita Acharya, der so erhaben ist. Vers 3. Alle Ehre sei allen Gottgeweihten, angeführt von Srivas Thakur. Alle Ehre sei den Lesern, die Sri Chaitanya Mahaprabhu als ihr Leben und ihre Seele angenommen haben. Vers 4. Während sich Sri Chaitanya Mahaprabhu in ekstatischer Liebe ausruhte, betrat Maharaj Prataparudra den Garten. Vers 5. Indem der König den Unterweisungen Sarvabhoma Bhatt Acharyas folgte, legte er sein Königsgewand ab und betrat jetzt im Gewand eines Vaishnavas den Garten. Erläuterung: Manchmal haben die Mitglieder der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, vor allem in den westlichen Ländern, Schwierigkeiten, die Menschen anzusprechen und an sie Bücher zu verteilen, weil für die allgemeine Bevölkerung die traditionellen Safrangewänder der Gottgeweihten ungewöhnlich sind. Die Gottgeweihten haben daher nachgefragt, ob sie europäische und amerikanische Kleidung in der Öffentlichkeit tragen können. Anhand der Unterweisungen, die König Prataparudra von Sarvabhoma Bhatt Acharya bekommen hatte, können wir verstehen, dass wir unsere Kleidung in jeder beliebiger Weise ändern können, um unseren Dienst zu ermöglichen. Wenn unsere Mitglieder ihre Kleidung ändern, um der Öffentlichkeit zu begegnen und unsere Bücher vorzustellen, brechen sie nicht die hingebungsvollen Prinzipien. Das wirkliche Prinzip ist, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, und wenn man zu diesem Zweck reguläre westliche Kleidung anziehen muss, gibt es dagegen nichts einzuwenden. Vers 6. Maharaj Prataparudra war so demütig, dass er zunächst mit gefalteten Händen alle Gottgeweihten um Erlaubnis bat. Dann fasste er Mut und fiel nieder und berührte die Lotusfüße des Herrn. Vers 7. Sri Chaitanya Mahaprabhu lag mit in ekstatischer Liebe und Gefühlsregung geschlossenen Augen auf dem Boden, und der König begann sehr sachkundig seine Beine zu massieren. Vers 8. Der König begann, Verse über das Ras Lila aus dem Srimad Bhagavatam vorzutragen. Er rezitierte das Kapitel, das mit den Wörtern Jayati Te Dihi Kam anfängt. Erläuterung. Diese Verse aus dem Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, 31. Kapitel, bilden das, was als Gopi Gita bekannt ist. Vers 9. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Verse hörte, war er über alle Maßen erfreut, und er sagte immer wieder: Sprich weiter, sprich weiter. Vers 10. Sobald der König den Vers, der mit den Worten Tava Katamritam anfing, rezitierte, erhob sich der Herr sogleich in ekstatischer Liebe und umarmte ihn. Vers 11. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu die Verse hörte, die der König rezitierte, sagte er: Du hast mir Juwelen von unschätzbarem Wert gegeben, doch ich habe nichts, was ich dir als Gegenleistung geben könnte. Deshalb umarme ich dich einfach. Vers 12. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu dies gesagt hatte, begann er, den gleichen Vers immer wieder zu rezitieren. Sowohl der König als auch Sri Chaitanya Mahaprabhu zitterten, und Tränen strömten aus ihren Augen. Vers 13. Mein Herr, der Nektar deiner Worte und die Schilderung deiner Taten sind das Leben und die Seele derer, die in der materiellen Welt immer betrübt sind. Diese Erzählungen werden von erhabenen Persönlichkeiten übermittelt, und sie löschen alle sündhaften Reaktionen aus. Wer immer diese Erzählungen hört, erlangt alles Glück. Diese Erzählungen werden über die ganze Welt verbreitet und sind von spiritueller Macht erfüllt. Diejenigen, die die Botschaft Gottes verbreiten, sind zweifellos die großherzigsten Wohltäter. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 31.9. Vers 14. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diesen Vers hörte, umarmte er den Sprecher König Prataparudra sogleich und rief: Du bist der Großmütigste, du bist der Großmütigste. Zu diesem Zeitpunkt wusste Sri Chaitanya Mahaprabhu noch nicht einmal, wer der König war. Vers 15. Sri Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit entstand durch den früheren Dienst des Königs. Ohne den Herr zu fragen, wer er war, segnete der Herr ihn sogleich mit seiner Barmherzigkeit. Vers 16. Wie mächtig die Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus ist. Ohne auch nur den König zu befragen, machte der Herr alles erfolgreich. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit ist so mächtig, dass sie von selbst wirkt. Wenn jemand Krishna liebevollen Dienst darbringt, geht er niemals leer aus. Es wird auf einem spirituellen Konto verzeichnet und im Laufe der Zeit wird es Früchte tragen. Das wird von der Bhagavad Gita in Klammer 2.40 bestätigt. Svalpam api asya dharmasya trayate mahato bayat. Bei dieser Bemühung gibt es keinen Verlust und keine Minderung. Nur ein wenig Erfolg auf diesem Pfad kann einen von der gefährlichsten Art der Furcht bewahren. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat besonders allen gefallenen Seelen in diesem Zeitalter die mächtige Methode des hingebungsvollen Dienstes gegeben, und wer immer sie durch die Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus annimmt, wird zugleich auf die transzendentale Ebene erhoben. Das Srimad Bhagavatam in Klammer 11.5.32 empfiehlt Chayan Nayaha Sankirtana Prayer Yajanti Hi Su Medasyaha. Ein Student des Krishna-Bewusstseins muss Sri Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit empfangen, dann wird sein hingebungsvoller Dienst schnell Erfolg haben. Das war bei König Prataparudra der Fall. Man muss von Sri Chaitanya Mahaprabhu bemerkt werden, und ein kleiner Dienst mit aufrichtiger Bemühung wird den Herrn davon überzeugen, dass man ein geeigneter Anwärter für die Rückkehr nach Hause zu Gott ist. Maharaj Prataparudra hatte nicht die Gelegenheit, Sri Chaitanya Mahaprabhu zu treffen. Doch als der Herr sah, dass der König Sri Jagannath als niedriger Straßenfeger diente, wurde die Barmherzigkeit des Herrn gegenüber dem König eine unumstößliche Tatsache. Als Maharaj Prataparudra dem Herrn im Gewand eines Vaishnava diente, fragte der Herr nicht einmal, wer er war. Vielmehr hatte er Mitleid mit ihm und begann ihn zu umarmen. Krishna Das Kaviraj Goswami möchte herausstellen, dass nichts mit der Barmherzigkeit des Herrn gegenüber Maharaj Prataparudra zu vergleichen ist. Deshalb benutzt er das Wort Deka, in Klammer steht nur, und Chaitanya Yera Kripa Mahabala, in Klammer, wie mächtig die Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus ist. Das wird auch von Prabhu Dananda Saraswati bestätigt. Yat Karunya Kataksha Vai Bhava Vatam. In Klammer Chaitanya Chandram Ritter 5. Schon ein wenig von der Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus dient als ein großes Guthaben für spirituellen Fortschritt. Folglich muss die Bewegung für Krishna-Bewusstsein durch die Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus verbreitet werden. Als Rupa Goswami die Barmherzigkeit und die Großmut Sri Chaitanya Mahaprabhus sah, sagte er: Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Dvishena Maha. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrbietungen dem höchsten Herrn Sri Krishna Chaitanya, der großmütiger ist als jeder andere Avatar. Sogar Krishna selbst, weil er freigebig etwas gibt, was noch niemand je zuvor gegeben hat, reine Liebe zu Krishna. Srila Lokanath Das Thakur hat ebenfalls gesungen. Parama Karuna Pahun Du Jana Nitai Gora Chandra. Die beiden Brüder Nitai und Gora sind so gütig, dass niemand mit ihnen verglichen werden kann. In ähnlicher Weise sang Srila Narottam Das Thakur Vajendra Nandana Je Shakshi Sutta Haila Se Balaram Haila Nitai Dina Hina Jatakila Hari Name Uda Harila Tara Shakshi Jagai Madai. Sri Chaitanya Mahaprabhus besondere Mission ist die Befreiung aller gefallensten Seelen im Kali Yuga. Die geweihten Krishnas müssen mit Ausdauer die Gunst und Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus anstreben, um geeignet zu werden, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Vers 17. Schließlich sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: Wer bist du? Du hast so viel für mich getan. Plötzlich bist du hierher gekommen und hast mir den Nektar des Spieles Sri Krishnas zu trinken gegeben. Vers 18. Der König antwortete: Mein Herr, ich bin der gehorsamste Diener deiner Diener. Es ist mein Wunsch, dass du mich als den Diener deiner Diener aufnimmst. Erläuterung: Die größte Errungenschaft für einen Gottgeweihten ist es, ein Diener der Diener zu werden. Im Grunde sollte niemand den Wunsch haben, der direkt die Diener des Herrn zu werden. Das ist kein sehr gutes Vorhaben. Als Prahlad Maharaj von Nrisimhadev eine Segnung angeboten bekam, ließ Prahlad alle Arten von materiellen Segnungen unbeachtet und betete nur darum, der Diener des Dieners des Herrn zu werden. Als Dhruva Maharaj eine Segnung von Kuvera, dem Schatzmeister der Halbgötter, angeboten bekam, hätte Dhruva um unbegrenzten materiellen Reichtümer bitten können. Doch er bat nur um die Segnung, der Diener des Herrn zu werden. Kolavecha Sridhara war ein sehr armer Mann. Doch als Sri Chaitanya Mahaprabhu ihm eine Segnung gewähren wollte, betete er ebenfalls zum Herrn, dass er es ihm erlaubte, ein Diener des Herrn zu bleiben. Die Schlussfolgerung lautet, dass der Zustand, der Diener der Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes zu sein, die höchste Segnung ist, die man sich wünschen kann. Vers 19. Da zeigte Sri Chaitanya Mahaprabhu dem König einige seiner göttlichen Reichtümer und er verbat ihm, zu irgendjemandem darüber zu sprechen. Vers 20. Obwohl Sri Chaitanya Mahaprabhu in seinem Herzen alles wusste, was geschah, zeigte er dies nicht nach außen. Auch enthüllte er nicht, dass er wusste, dass er mit König Prataparudra sprach. Vers 21. Als die Gottgeweihten die besondere Barmherzigkeit des Herrn gegenüber König Prataparudra sahen, priesen sie das Glück des Königs und ihre Gemüter wurden offen und glückselig. Erläuterung: Das ist ein Merkmal eines Vaishnavas. Er ist niemals neidisch, wenn jemand die Barmherzigkeit und Stärke Sri Chaitanya Mahaprabhus empfängt. Ein reiner Vaishnava ist sehr glücklich, wenn er sieht, dass jemand anderes im hingebungsvollen Dienst Fortschritte macht. Unglückseligerweise gibt es viele sogenannte Vaishnavas, die neidisch werden, wenn sie jemanden sehen, der tatsächlich von Sri Chaitanya Mahaprabhu anerkannt ist. Es ist eine Tatsache, dass niemand Chaitanya Mahaprabhus Botschaft predigen kann, ohne die besondere Barmherzigkeit des Herrn empfangen zu haben. Das ist jedem Vaishnava bekannt. Aber trotzdem gibt es einige neidische Menschen, die es nicht ertragen können, dass sich die Bewegung für Krishna-Bewusstsein auf der ganzen Welt ausbreitet. Sie finden an einem reinen Geweihten und Prediger Fehler und loben ihn nicht für den hervorragenden Dienst, den er leistet, indem er Sri Chaitanya Mahaprabhus Mission erfüllt. Vers 22. Indem der König den Gottgeweihten mit gefalteten Händen unterwürfige Gebete darbrachte und Sri Chaitanya Mahaprabhu Ehrbietungen erwies, begab er sich nach draußen. Vers 23. Danach brachte Vaninatha Rai verschiedene Arten von Prasad und Sri Chaitanya Mahaprabhu nahm mit den Gottgeweihten zusammen das Mittagsmahl ein. Vers 24. Der König schickte ebenfalls eine große Menge Prasad durch Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai und Vaninath Rai. Vers 25. Das Prasad, das der König schickte, war bei dem Balagandhi-Fest geopfert worden, und dazu gehörten ungekochte Milchprodukte und Früchte. Es war alles von bester Qualität und die Vielfalt nahm kein Ende. Vers 26. Es gab Quark, Fruchtsaft, Kokosnuss, Mango, getrocknete Kokosnuss, Jagdfrucht, verschiedene Arten von Bananen und Palmfruchtkerne. Erläuterung: Dies ist die erste Liste von Prasad, das Sri Jagannath geopfert wurde. Vers 27. Es gab auch Orangen, Grapefruits, Mandarinen, Mandeln, Trockenfrüchte, Rosinen und Datteln. Vers 28. Es gab hunderte von verschiedenen Süßigkeiten wie Manuhara Ladu und Amrita Gutika sowie verschiedene Arten von kondensierter Milch. Vers 29. Es gab auch Papayas und Saravati, eine Art von Apfelsine und dazu zerdrückten Kürbis. Es gab auch normale Sahne, gebackene Sahne und eine Art von Puri, der mit Sahne zubereitet war. Vers 30. Es gab auch Süßigkeiten wie Hari Vallabha und Süßigkeiten aus Senoti Blumen, Kapura Blumen und Malati Blumen. Weiter gab es Granatäpfel, Süßspeisen, die mit schwarzem Pfeffer angemacht waren, Süßspeisen aus geschmolzenem Zucker und Amrita Chilipi. Vers 31. Es gab Lotusblumenzucker, eine Art von Brot aus Uratal, knusprige Süßspeisen, Kandiszucker, gebackene Reissüßspeisen, Süßigkeiten aus Sesam und Plätzchen aus Sesam. Vers 32. Es gab Süßigkeiten aus Zuckerrohrkandis in der Form von Orangen, Zitronen und Mangos und dazu Früchte, Blumen und Blätter. Vers 33. Es gab Joghurt, Milch, Butter, Buttermilch, Fruchtsaft, eine Speise aus gebackenem Joghurt und Kandiszucker und salzige Mungdalsprossen mit geriebenen Ingwer. Vers 34. Es gab auch verschiedene Arten von Pickles, Zitronenpickles, Beerenpickles und so fort. In der Tat, ich bin nicht imstande, die Vielfalt von Speisen zu beschreiben, die Sri Jagannath geopfert wurden. Erläuterung: In den Versen 26 bis 34 beschreibt der Verfasser verschiedene Speisen, die Sri Jagannath geopfert wurden. Er hat sie so weit wie möglich beschrieben, doch schließlich gesteht er seine Unfähigkeit ein, sie vollständig zu beschreiben. Vers 35. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu sah, dass der halbe Garten mit einer Mannigfaltigkeit von Prasad gefüllt war, wurde er sehr zufrieden. Vers 36. In der Tat, Sri Chaitanya Mahaprabhu war völlig zufrieden, als er nur sah, wie Sri Jagannath all diese Speisen annahm. Erläuterung: Den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus folgend, sollte ein Vaishnava immer völlig zufrieden sein, wenn er nur sieht, wie der Bildgestalt Sri Jagannaths oder Radha Krishnas eine Vielfalt von Speisen geopfert wird. Ein Vaishnava sollte nicht für sich selbst nach einer Vielfalt von Speisen trachten, sondern seine Zufriedenheit sollte es sein, zu sehen, wie der Bildgestalt verschiedene Speisen geopfert werden. In seinem Gurv Astaka schreibt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur: Der spirituelle Meister bringt Krishna stets vier Arten köstlicher Speisen dar, in Klammer solche, die aufgeleckt, gekaut, getrunken und geschlürft werden. Wenn der spirituelle Meister sieht, dass die Gottgeweihten durch das Essen von Bhagavad Prasad zufrieden sind, ist auch er zufrieden. Ich erweise den Lotusfüßen eines solchen spirituellen Meisters meine achtungsvollen Ehrbietungen. Es ist die Pflicht des spirituellen Meisters, seine Schüler damit zu beschäftigen, verschiedenartige, schöne Speisen zuzubereiten, um sie der Bildgestalt zu opfern. Nachdem diese Nahrung geopfert ist, wird sie als Prasad an die Gottgeweihten verteilt. Diese Tätigkeiten stellen den spirituellen Meister zufrieden, obwohl er selbst solch eine Vielfalt von Prasad nicht isst oder benötigt. Wenn er nur sieht, dass dieses Prasad geopfert und verteilt wird, fühlt er sich im hingebungsvollen Dienst ermutigt. Vers 37. Darauf trafen dort 5 oder 7 Ladungen von Tellern aus den Blättern des Ketaki-Baumes ein. Jeden wurden 10 dieser Teller gegeben, und auf diese Weise wurden die Speisen verteilt. Vers 38. Sri Chaitanya Mahaprabhu wusste, wie sehr sich die Kirtan-Chanter angestrengt hatten, und so war er sehr bestrebt, sie alle reichlich zu speisen. Vers 39. Alle Gottgeweihten setzten sich in Reihen nieder, und Sri Chaitanya Mahaprabhu begann persönlich, das Prasad zu verteilen. Vers 40. Die Gottgeweihten konnten jedoch das Prasad nicht annehmen, bevor nicht Chaitanya Mahaprabhu davon genommen hatte. Es war Swarup Goswami, der dem Herrn dies mitteilte. Vers 41. Swarup Damodar sagte: Mein Herr, würdest du dich bitte hinsetzen? Niemand wird essen, bis du es nicht tust. Vers 42. Da setzte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinen persönlichen Gefährten nieder und speiste jeden von ihnen sehr reichhaltig, bis sie bis zum Rand gefüllt waren. Vers 43. Nachdem der Herr fertig war, wusch er seinen Mund und setzte sich nieder. Es blieb so viel Prasad übrig, dass es an Tausende verteilt wurde. Vers 44. Auf Anweisung Sri Chaitanya Mahaprabhus rief Govinda seinen persönlichen Diener, alle arme Bettler zusammen, die aufgrund ihrer Armut unglücklich waren, und speiste sie reichhaltig. Vers 45. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu beobachtete, wie die Bettler Prasad aßen, chantete er Hari Bol und lehrte sie, den heiligen Namen zu chanten. Erläuterung: In einem Lied chantet Srila Bhaktivinoda Thakur: Michi Mayara Vashe Chakka Bise Kacha Habudubu Bai Jiva Krishna Dasa E Vishwasa Karle Ta Ara Dukha Nai. Jeder ist von den Wogen des Ozeans der Unwissenheit gefangen. Doch wenn jeder augenblicklich Sri Krishna als seinen ewigen Herrn anerkennen würde, wäre es nicht mehr möglich, dass er von den Wogen der Illusion davon getragen wird. Dann kämen alle Leiden zu einem Ende. Krishna leitet die materielle Welt unter den 3 Erscheinungsweisen der materiellen Natur, und folglich gibt es 3 Lebensebenen: die höhere, mittlere und untere. Ganz gleich, auf welcher Ebene man stehen mag, man wird von den Wogen der materiellen Welt hin und her geworfen. Der eine mag reich sein, der andere mag zum Mittelstand gehören, und jemand mag ein armer Bettler sein. Das ist gleich. Solange man im Banne der 3 Erscheinungsweisen der materiellen Natur lebt, muss man weiter diesen Unterteilungen erfahren. Sri Chaitanya Mahaprabhu riet daher den Bettlern, Hari Bol zu chanten, während sie Prasad aßen. Chanten bedeutet, dass man das Selbst als den ewigen Diener Krishnas akzeptiert. Das ist die einzige Lösung, ungeachtet der gesellschaftlichen Stellung. Jeder leidet im Banne Mayas, und deshalb ist es das Beste zu lernen, wie man aus der Gewalt Mayas herausgelangt. Das ist die Lehre der Bhagavad Gita, in Klammer 14,26. Jemand, der sich vorbehaltlos im hingebungsvollen Dienst betätigt und unter keinen Umständen zu Fall kommt, transzendiert zugleich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und gelangt so auf die Ebene des Brahmans. Man kann den Bann Mayas überwinden und die transzendentale Ebene erreichen, wenn man sich bereit erklärt, im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig zu sein. Hingebungsvoller Dienst beginnt mit Shravanam Kirtanam. Deshalb riet Sri Chaitanya Mahaprabhu den Bettlern, den Hare Krishna Mahamantra zu chanten, um auf die transzendentale Stufe erhoben zu werden. Auf der transzendentalen Stufe besteht zwischen den Reichen, dem Mittelstand und den Armen kein Unterschied mehr. Vers 46. Sobald die Bettler den heiligen Namen Hari Bol chanten, wurden sie sogleich von ekstatischer Liebe zu Gott überwältigt. Auf diese Weise führte Sri Chaitanya Mahaprabhu wunderbare Spiele aus. Erläuterung: Dass man ekstatische Liebe zu Gott empfindet, bedeutet, dass man sich auf der transzendentalen Ebene befindet. Wenn man sich auf dieser transzendentalen Ebene halten kann, ist es sicher, dass man nach Hause zu Gott zurückkehrt. In der spirituellen Welt gibt es keine höheren, mittleren oder unteren Klassen. Dies wird im 7. Mantra der Ishopanishad bestätigt. Jemand, der immer alle Lebewesen als spirituelle Funken sieht, der Eigenschaft nach eins mit dem Höchsten, wird ein wahrer Kenner der Dinge. Was kann dann noch Illusion oder Angst in ihm hervorrufen? Vers 47. Als es außerhalb des Gartens an der Zeit war, Jagannaths Wagen weiterzuziehen, versuchten alle Arbeiter, die man Gaudas nennt, ihn zu ziehen, doch konnten sie ihn nicht vorwärts bewegen. Vers 48. Als die Gaudas sahen, dass sie den Wagen nicht bewegen konnten, gaben sie den Versuch auf. Darauf kam der König, begleitet von seinen Beamten und Freunden, die in großer Besorgnis herbei. Vers 49. Darauf ließ der König starke Ringer holen, die versuchen sollten, den Wagen zu ziehen, und sogar der König selbst schloss sich ihnen an. Doch konnte der Wagen nicht bewegt werden. Vers 50. Da der König noch bestrebter wurde, den Wagen zu bewegen, ließ er sehr starke Elefanten holen und spannte sie an. Vers 51. Die starken Elefanten zogen mit all ihrer Kraft, aber trotzdem blieb der Wagen stehen und bewegte sich keinen Zentimeter. Vers 52. Sobald Sri Chaitanya Mahaprabhu davon hörte, ging er mit all seinen persönlichen Gefährten dorthin. Sie standen da und beobachteten, wie die Elefanten den Wagen zu ziehen versuchten. Vers 53. Da die Elefanten mit Elefantenstöcken geschlagen wurden, schrien sie, aber dennoch bewegte sich der Wagen nicht. Die versammelten Menschen riefen aus: O weh! Vers 54. Da ließ Sri Chaitanya Mahaprabhu alle Elefanten frei und legte die Seile des Wagens in die Hände seiner eigenen Leute. Vers 55. Darauf ging Sri Chaitanya Mahaprabhu zum hinteren Teil des Wagens und begann mit seinem Kopf zu schieben. Da begann sich der Wagen zu bewegen und rollte über die Straße, wobei er ein ratterndes Geräusch machte. Vers 56. In der Tat, der Wagen begann sich von selbst zu bewegen und die Gottgeweihten trugen nur das Seil in ihren Händen. Da der Wagen sich mühelos bewegte, brauchten sie ihn nicht zu ziehen. Vers 57. Als sich der Wagen vorwärts bewegte, begann jeder mit großer Freude alle Ehre, alle Ehre und alle Ehre sei Sri Jagannath zu chanten. Niemand konnte etwas anderes hören. Vers 58. Innerhalb eines Augenblicks erreichte der Wagen das Tor des Gudicha-Tempels. Als die Menschen die ungewöhnliche Stärke Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen, wurden sie von Verwunderung ergriffen. Vers 59. Die Menge erzeugte eine gewaltige Klangschwingung und chantete Jai Gaura Chandra, Jai Gaura, Jai Sri Krishna Chaitanya. Dann begannen die Menschen wunderbar, wunderbar zu rufen. Vers 60. Als Prataparudra Maharaj und seine Minister und Freunde die Größe Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen, wurden sie durch ekstatische Liebe so bewegt, dass sich ihre Haare sträubten. Vers 61. Alle Diener Sri Jagannaths nahmen ihn dann zum Wagen herunter und der Herr setzte sich auf seinen Thron. Vers 62. Subhadra und Balaram saßen ebenfalls auf ihren jeweiligen Thronen. Danach folgte das Baden Sri Jagannaths und schließlich wurden Speisen geopfert. Vers 63. Während Sri Jagannath Sri Balaram und Subhadra auf ihren jeweiligen Thronen saßen, begann Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Geweihten in großer Freude Sankirtan durchzuführen, indem sie im Hof des Tempels chanteten und tanzten. Vers 64. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu chantete und tanzte, wurde er von ekstatischer Liebe überwältigt und alle Menschen, die ihn sahen, wurden ebenfalls von einem Meer der Liebe zu Gott überflutet. Vers 65. Am Abend, nachdem er sein Tanzen im Hof des Gudicha-Tempels beendet hatte, nahm der Herr an der Arati-Zeremonie teil. Danach ging er zu einem Ort, der Aitota genannt wird, und ruhte sich dort die Nacht über aus. Vers 66. 9 Tage lang bot sich 9 Hauptgeweihten, angeführt von Advaita Acharya, eine Gelegenheit, den Herrn in ihren Häuser einzuladen. Vers 67. Während der 4 Monate der Regenzeit lud jeder der übrigen Gottgeweihten den Herrn einen Tag lang ein. Auf diese Weise teilten sie die Einladungen. Vers 68. Während des 4-monatigen Zeitraums wurden alle täglichen Einladungen unter den wichtigen Gottgeweihten aufgeteilt. Der Rest der Gottgeweihten bekam nicht die Gelegenheit, den Herrn einzuladen. Vers 69. Da nicht jeder einen Tag bekommen konnte, schlossen sich 2 oder 3 Gottgeweihte zusammen, um den Herrn einzuladen. Dies sind die Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus, wie der Annahme von Einladungen. Vers 70. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu frühmorgens sein Bad genommen hatte, ging er in den Tempel, um Sri Jagannath zu sehen. Dann führt er mit seinen Geweihten Sankirtan durch. Vers 71. Durch Chanten und Tanzen veranlasste Sri Chaitanya Mahaprabhu Advaita Acharya zu tanzen. Manchmal veranlasste er Nityananda, Haridas Thakur und Achyutananda zu tanzen. Vers 72. Manchmal beschäftigte Sri Chaitanya Mahaprabhu Vagreshwara und andere Gottgeweihte mit Chanten und Tanzen. 3-mal täglich, morgens, mittags und abends, führte er im Hof des Gudicha-Tempels Sankirtan durch. Vers 73. Zu dieser Zeit fühlte Sri Chaitanya Mahaprabhu, dass Krishna nach Vrindavan zurückgekehrt sei. Mit diesen Gedanken ließen seine Trennungsgefühle von Krishna nach. Vers 74. Sri Chaitanya Mahaprabhu dachte ständig an die Spiele Radhas und Krishnas, und er blieb immer in diesem Bewusstsein eingetaucht. Vers 75. Es gab in der Nähe des Gudicha-Tempels viele Gärten, und Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten pflegten in jedem von ihnen die Spiele von Vrindavan durchzuführen. In dem See namens Indradyumna vergnügten sie sich im Wasser. Vers 76. Der Herr bespritzte alle Gottgeweihten persönlich mit Wasser, und die Gottgeweihten umringten ihn von allen Seiten und bespritzten den Herrn ebenfalls. Vers 77. Während sie im Wasser waren, bildeten sie manchmal einen Kreis und manchmal viele Kreise, und im Wasser pflegten sie Zimbeln zu spielen und das Quaken der Frösche nachzuahmen. Vers 78. Manchmal taten sich 2 zusammen, um im Wasser zu kämpfen. Der eine ging siegreich daraus hervor und der andere war besiegt, und der Herr beobachtete all diesen Spaß. Vers 79. Der erste Wettkampf fand zwischen Advaita Acharya und Nityananda Prabhu statt, die sich gegenseitig im Wasser bespritzten. Advaita Acharya wurde besiegt und später begann er, Nityananda Prabhu Vorwürfe zu machen, indem er ihm Schimpfnamen zurief. Vers 80. Swarup Damodar und Vidyaniti bespritzen sich ebenfalls mit Wasser, und Murari Gupta und Vasudeva Datta vergnügen sich ebenfalls auf diese Weise. Vers 81. Ein weiteres Duell fand zwischen Srivas Thakur und Gadadatha Pandit statt, und noch ein anderes zwischen Raghava Pandit und Vakreshwara Pandit. So bespritzen sie sich alle mit Wasser. Vers 82. In der Tat, Sarvabhauma Bhattacharya vergnügte sich mit Sri Ramananda Rai mit Wasser spielen, und beide verloren ihren Ernst und wurden wie Kinder. Vers 83. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu die Ausgelassenheit Sarvabhauma Bhattacharyas und Ramananda Rais sah, lächelte er und sprach zu Gopinath Acharya. Vers 84. Sage dem Bhattacharya und Ramananda Rai, sie sollten mit ihrem kindischen Spiel aufhören, denn beide sind große Gelehrte und sehr ernste und große Persönlichkeiten. Vers 85. Gopinath Acharya entgegnete: Ich glaube, dass ein Tropfen aus dem Meer deiner großen Barmherzigkeit über ihnen zusammengeschlagen ist. Vers 86. Ein Tropfen aus dem Meer deiner Barmherzigkeit kann große Berge wie Sumeru und Mandara untertauchen. Da diese beiden Herren im Vergleich dazu kleine Berge sind, ist es nicht verwunderlich, dass sie mehr deiner Barmherzigkeit ertrinken. Vers 87. Logik ist wie ein trockener Butterkuchen, aus dem alle Butter herausgezogen worden ist. Bhattacharya verbrachte sein Leben mit dem Essen solcher trockenen Kuchen, doch jetzt hast du ihn dazu gebracht, den Nektar transzendaler Spiele zu trinken. Das ist gewiss deiner großen Barmherzigkeit zu verdanken. Vers 88. Nachdem Gopinath Acharya zu Ende gesprochen hatte, lächelte Sri Chaitanya Mahaprabhu und rief nach Advaita Acharya und brachte ihn dazu, die Rolle des Shesha Naga Bettes zu spielen. Vers 89. Während sich Sri Chaitanya Mahaprabhu auf Advaita Prabhu legte, der auf dem Wasser trieb, zeigte er das Spiel Shesha Sai Vishnus. Vers 90. Indem Advaita Acharya seine persönliche Kraft manifestierte, schwamm er auf dem Wasser umher, während er Sri Chaitanya Mahaprabhu trug. Vers 91. Nachdem sich Sri Chaitanya Mahaprabhu eine Zeit lang im Wasser vergnügt hatte, kehrte er, begleitet von seinen Geweihten, zu seinem Quartier in Aitota zurück. Vers 92. Paramananda Puri, Brahmananda Bharati und alle anderen Hauptgeweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus aßen auf Einladung Advaita Acharyas zu Mittag. Vers 93. Alles übrig gebliebene Prasad, das Vaninatha Rai brachte, wurde von den anderen Gefährten Sri Chaitanya Mahaprabhus gegessen. Vers 94. Am Nachmittag ging der Herr zum Gudicha-Tempel, um den Herrn zu besuchen und zu tanzen. Abends ging er in den Garten, um sich zur Ruhe zu legen. Vers 95. Am nächsten Tag ging Sri Chaitanya Mahaprabhu ebenfalls zum Tempel von Gudicha und besuchte den Herrn. Dann chantete und tanzte er eine Zeit lang im Hof. Vers 96. Dann ging Sri Chaitanya Mahaprabhu in Begleitung seiner Geweihten in den Garten und erfreute sich der Spiele von Vrindavan. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Vrindavan Vihara, die Spiele von Vrindavan, nichts mit Sri Krishnas vertrauten Spielen mit den Gopis oder dem transzendalen Wohlgeschmack des Parikya Rasa zu tun hat. Zu Sri Chaitanya Mahaprabhus Vrindavan Lila im Garten von Jagannath Puri gehörte nicht der Umgang mit Frauen oder mit den Gattinnen anderer in der Art, wie es Sri Krishna auf transzendale Weise zeigte. In seinem Vrindavan Lila betrachtete sich Sri Chaitanya Mahaprabhu als die Dienerin Srimati Radharanis. Wenn Srimati Radharani die Gemeinschaft Krishnas genießt, waren ihre Dienerinnen ebenfalls sehr erfreut. Man sollte Sri Chaitanya Mahaprabhus Vrindavan Vana Vihara im Garten von Jagannath Puri nicht mit dem Treiben der Gauranga Nagaris vergleichen. Vers 97. Es gab in diesem Garten mannigfaltige Bäume und Kletterpflanzen, und alle waren von Freude erfüllt, als sie Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen. Ja, die Vögel zwitscherten, die Bienen summten und ein kühler Wind wehte. Vers 98. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu unter jedem einzelnen Baum tanzte, sang nur Vasudeva Datta. Vers 99. Während Vasudeva Datta unter jedem Baum ein anderes Lied sang, tanzte Sri Chaitanya Mahaprabhu dort allein in großer Ekstase. Vers 100. Dann wies Sri Chaitanya Mahaprabhu Vagreshwara Pandit an, zu tanzen, und als dieser zu tanzen anfing, begann der Herr zu singen. Vers 101. Darauf begannen Gottgeweihte wie Swarup Damodar und andere Kirtan Chanter zusammen mit Sri Chaitanya Mahaprabhu zu singen. Überflutet von ekstatischer Liebe verloren sie alle Überlegungen in Bezug auf Zeit und Umstände. Vers 102. Nachdem sie so eine Zeit lang im Garten Spiele ausgeführt hatten, gingen sie alle an einen See, der Narendra Sarovara genannt wird, und vergnügten sich dort im Wasser. Vers 103. Nachdem sich Sri Chaitanya Mahaprabhu im Wasser vergnügt hatte, kehrte er in den Garten zurück und nahm mit den Gottgeweihten Prasad an. Vers 104. 9 Tage hintereinander blieb seine Herrlichkeit Sri Jagannath Deva im Gudicha Tempel. Während dieser Zeit blieb auch Sri Chaitanya Mahaprabhu dort und führte mit seinen Geweihten die bereits beschriebenen Spiele durch. Vers 105. Der Garten seiner Spiele war sehr groß und hatte den Namen Jagannatha Vallabha. Sri Chaitanya Mahaprabhu legte sich dort 9 Tage lang zur Ruhe. Vers 106. Da König Prataparudra wusste, dass das Hera Panchami-Fest näher rückte, sprach er sehr aufmerksam mit Kashi Mishra. Vers 107. Morgen wird das Fest des Hera Panchami oder Lakshmi Vijaya stattfinden. Feiere dieses Fest auf eine solche Weise, wie es noch nie zuvor gefeiert worden ist. Erläuterung: Dieses Hera Panchami-Fest findet 5 Tage nach dem Ratha Yatra-Fest statt. Sri Jagannath hat seine Gemahlin, die Glücksgöttin, verlassen und ist nach Vrindavan gegangen, was der Gudicha-Tempel ist. Während der Trennung vom Herrn beschließt die Glücksgöttin, nachzukommen und den Herrn in Gudicha zu besuchen. Das Kommen der Glücksgöttin nach Gudicha wird durch Hera Panchami gefeiert. Manchmal wird dieses Wort in der als Ativadi bekannten Gruppe fälschlich als Hara Panchami buchstabiert. Das Wort Hera bedeutet zu sehen und bezieht sich auf die Glücksgöttin, die zu Sri Jagannath geht, um ihn zu sehen. Das Wort Panchami bedeutet der 5. Tag und wird benutzt, weil dieses Fest am 5. Tag des Mondes stattfindet. Vers 108. König Prataparudra sagte: Feiere dieses Fest so prachtvoll, dass Chaitanya Mahaprabhu bei seinem Anblick völlig zufrieden und erstaunt sein wird. Vers 109. Nimm so viele bedruckte Tücher, Glöckchen, Schirme und Chamaras, wie du in meinem Vorratshaus und im Vorratshaus der Bildgestalt finden kannst. Vers 110. Trage alle Arten von kleinen und großen Fahnen und Glöckchen zusammen, schmücke dann den Träger und lass verschiedene Musik- und Tanzgruppen ihn begleiten. Schmücke den Träger auf diese Weise sehr anziehend. Vers 111. Du solltest auch die Menge Prasad verdoppeln. Mach so viel, dass es sogar das Ratha Yatra Fest übertreffen wird. Vers 112. Bereite das Fest in solcher Weise vor, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Geweihten die Bildgestalt ungehindert und ohne Schwierigkeiten besuchen kann. Vers 113. Am Morgen nahm Sri Chaitanya Mahaprabhu seine persönlichen Gefährten mit sich, um Sri Jagannath in Sudarachala zu sehen. Erläuterung: Sudarachala ist der Gudicha-Tempel. Der Tempel Jagannaths in Jagannath Puri wird Nilachala genannt und der Tempel in Gudicha wird Sudarachala genannt. Vers 114. Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine persönlichen Geweihten kehrten mit großer Erwartung nach Nilachala zurück, um am Hera Panchami Fest teilzunehmen. Vers 115. Kashi Mishra empfing Chaitanya Mahaprabhu mit großer Achtung, und nachdem er den Herrn und seine Gefährten an einen sehr schönen Ort geführt hatte, ließ er sie sich dort niedersetzen. Vers 116. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu seinen Sitzplatz eingenommen hatte, wollte er über einen bestimmten Raser des hingebungsvollen Dienstes hören. Deshalb begann er, sanft lächelnd, Swarup Damodar zu befragen. Vers 117 bis 118. Obwohl Sri Jagannath seine Spiele in Dwarak Dham genießt und natürlicherweise dort erhabene Freizügigkeit manifestiert, wird er einmal im Jahr unbegrenzt begierig, Vrindavan zu sehen. Vers 119. Indem Sri Chaitanya Mahaprabhu auf die benachbarten Gärten zeigte, sagte er: All diese Gärten gleichen genau Vrindavan, deshalb ist Sri Jagannath sehr begierig, sie wiederzusehen. Vers 120. Nach außen hin gibt er die Entschuldigung, er wolle am Ratha Yatra Fest teilnehmen, doch im Grunde möchte er Jagannath Puri verlassen, um nach Sudarachala, dem Gudicha Tempel, dem Abbild Vrindavans, zu gehen. Vers 121. Der Herr erfreut sich dort Tag und Nacht in verschiedenen Blumengärten seiner Spieler. Aber warum nahm er Lakshmi Devi, die Glücksgöttin, nicht mit? Vers 122. Swarup Damodar antwortete: Mein lieber Herr, bitte höre den Grund hierfür. Lakshmi Devi, die Glücksgöttin, hat keinen Zutritt zu den Spielen von Vrindavan. Vers 123. In den Spielen von Vrindavan sind die einzigen Dienerinnen die Gopis. Außer den Gopis kann niemand Krishnas Gemüt bezaubern. Vers 124. Der Herr sagte: Indem Krishna das Wagenfest als Entschuldigung benutzt, geht er mit Subhadra und Baladev dorthin. Vers 125. Alle Spiele mit den Gopis, die in diesem Garten stattfinden, sind sehr vertrauliche Ekstasen Sri Krishnas. Niemand kennt sie. Vers 126. Da es in Krishnas Spielen keinerlei Fehler gibt, warum wird die Glücksgöttin zornig? Vers 127. Swarup Damodar antwortete: Es ist das Wesen eines Mädchens, das von Liebe heimgesucht ist, augenblicklich zornig zu werden, wenn es sieht, dass sein Liebhaber es auch nur ein wenig vernachlässigt. Vers 128. Während sich Swarup Damodar und Sri Chaitanya Mahaprabhu unterhielten, kam die Prozession der Glücksgöttin vorbei. Sie saß in einer goldenen Sänfte, die von vier Männern getragen wurde und mit einer Vielzahl von Edelsteinen besetzt war. Vers 129. Die Sänfte wurde auch von Menschen umringt, die Schirme, Chamara-Wedeln und Fahnen trugen, und ihr gingen Musiker und Tanzmädchen voraus. Vers 130. Die Dienerinnen trugen Wasserkannen, Chamara-Wedel und Kästchen für Betelnüsse. Es gab hunderte von Dienerinnen, die alle mit kostbaren Halsketten anziehend gekleidet waren. Vers 131. In einer zornigen Stimmung kam die Glücksgöttin in Begleitung vieler Familienangehörigen, die alle ungewöhnlichen Reichtum zeigten, am Haupttor des Tempels an. Vers 132. Als die Prozession dort ankam, begannen die Dienerinnen der Glücksgöttin, alle Hauptdiener Sri Jagannaths festzunehmen. Vers 133. Die Dienerinnen fesselten die Diener Jagannaths, legten ihnen Handschellen an, ließen sie vor den Lotusfüßen der Glücksgöttin niederfallen. Ja, sie nahmen sie genau wie Diebe fest, denen alle Reichtümer fortgenommen werden. Erläuterung: Wenn Sri Jagannath zu seinem Wagenfest aufbricht, versichert er der Glücksgöttin, dass er am nächsten Tag zurückkehren wird. Wenn er dann nicht zurückkehrt, beginnt die Glücksgöttin, nachdem sie zwei oder drei Tage gewartet hat, das Gefühl zu entwickeln, dass ihr Ehemann sie vernachlässigt habe. Sie wird dann natürlicherweise recht zornig. Indem sie sich ihre Gefährtinnen prachtvoll schmückt, kommt sie aus dem Tempel heraus und stellt sich vor das Haupttor. Alle Hauptdiener Sri Jagannaths werden dann von ihren Dienerinnen festgenommen, vor sie gebracht und gezwungen, zu ihren Lotusfüßen niederzufallen. Vers 134. Wenn die Diener vor den Lotusfüßen der Glücksgöttin zu Boden fallen, werden sie fast bewusstlos. Sie werden bestraft und zur Zielscheibe von Spott und losen Worten gemacht. Vers 135. Als Sri Chaitanya Mahaprabhus Gefährten solch eine Schamlosigkeit seitens der Dienerinnen der Glücksgöttin sahen, hielten sie sich die Hände vors Gesicht und begannen zu lächeln. Vers 136. Swarup Damodar sagte: Es gibt keinen egoistischen Stolz wie diesen in den drei Welten. Zumindest habe ich noch nie gesehen oder davon gehört. Vers 137. Wenn eine Frau vernachlässigt und enttäuscht ist, legt sie aus egoistischem Stolz ihre Schmuckstücke ab und setzt sich trübsinnig auf den Boden, während sie mit ihren Fußnägeln Linien zeichnet. Vers 138. Ich habe gehört, dass Satya Baba, Krishnas stolzester König, und die Gopis in Vrindavan, die das Behältnis aller transzendentalen Rasen sind, diese Art von Stolz gezeigt haben. Vers 139. Doch im Falle der Glücksgöttin sehe ich eine andere Art von Stolz. Sie zeigt ihre eigenen Reichtümer und holt sogar ihre Soldaten, um ihren Ehemann anzugreifen. Erläuterung. Nachdem Swarup Damodar Goswami die Schamlosigkeit der Glücksgöttin gesehen hatte, wollte er Sri Chaitanya Mahaprabhu von der höchsten Vortrefflichkeit der Liebe der Gopis berichten. Er sagte daher: Mein lieber Herr, ich habe noch nie so etwas wie das Verhalten der Glücksgöttin gesehen. Wir sehen manchmal, dass eine geliebte Ehefrau auf ihre Stellung stolz wird und dann enttäuscht ist, wenn sie vernachlässigt wird. Sie hört dann auf ihr Äußeres zu achten, zieht schmutzige Kleider an und setzt sich trübsinnig auf den Boden und zieht mit ihren Nägeln Linien. Wir haben von solch einem egoistischen Stolz in Satya Baba und den Gopis von Vrindavan gehört. Doch was wir hier in Jagannath Puri von der Glücksgöttin sehen, ist völlig anders. Sie wird auf ihren Ehemann sehr zornig und greift ihn sogar mit ihrem großen Reichtum an. Vers 140. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Bitte erzähle mir von der Vielfalt egoistischen Stolzes in Vrindavan. Swarup Damodar antwortete: Der Stolz der Gopis ist wie ein Fluss, der hunderte von Nebenarmen hat. Vers 141. Die charakteristischen Merkmale und Stimmungen der Liebe sind in verschiedenen Frauen unterschiedlich. Ihr eifersüchtiger Zorn zeigt auch verschiedene Arten und Eigenschaften. Vers 142. Es ist nicht möglich, die verschiedenen Arten von eifersüchtigem Zorn, die von den Gopis gezeigt werden, vollständig zu beschreiben. Doch ein paar Prinzipien mögen als Hinweis dienen. Vers 143. Es gibt drei Arten von Frauen, die eifersüchtigen Zorn erfahren: besonnene Frauen, ruhelose Frauen und Frauen, die sowohl ruhelos als auch besonnen sind. Vers 144. Wenn eine besonnene Heldin ihren Helden aus einiger Entfernung kommen sieht, steht sie sogleich auf, um ihn zu empfangen. Wenn er näher kommt, bietet sie ihm sogleich einen Platz zum Sitzen an. Vers 145. Die besonnene Heldin verbirgt ihren Zorn in ihrem Herzen und spricht nach außen hin süße Worte. Wenn ihr Liebhaber sie umarmt, umarmt sie ihn ebenfalls. Vers 146. Die besonnene Heldin ist in ihrem Verhalten sehr einfach. Sie behält ihren eifersüchtigen Zorn in ihrem Herzen. Doch mit milden Worten und einem Lächeln weist sie die Annäherungsversuche ihres Liebhabers zurück. Vers 147. Die ruhelose Heldin jedoch tadelt ihren Liebhaber manchmal mit grausamen Worten. Manchmal zieht sie an seinem Ohr und manchmal fesselt sie ihn mit einer Blumengirlande. Vers 148. Die Heldin, die eine Verbindung aus Besonnenheit und Ruhelosigkeit ist, scherzt immer mit doppeldeutigen Worten. Manchmal lobt sie ihren Liebhaber, manchmal beleidigt sie ihn und manchmal bleibt sie gleichgültig. Vers 149. Heldinnen können auch als bezaubert, dazwischenliegend und schamlos klassifiziert werden. Die bezauberte Heldin weiß nicht sehr viel von den listenreichen Verwicklungen eifersüchtigen Zornes. Vers 150. Die bezauberte Heldin bedeckt einfach ihr Gesicht und weint. Wenn sie von ihrem Liebhaber süße Worte hört, ist sie sehr zufrieden. Vers 151. Sowohl die dazwischenliegende als auch die schamlose Heldin können als besonnen, ruhelos und sowohl besonnen als auch ruhelos klassifiziert werden. Alle ihre Charaktereigenschaften können weiter in drei Unterteilungen gegliedert werden. Vers 152. Manche von ihnen sind sehr geschwätzig, manche sind mild, manche sind gleichmütig. Jede Heldin vergrößert je nach ihrem eigenen Charakter Sri Krishnas liebende Ekstase. Vers 153. Obwohl einige der Gopis geschwätzig, manche sanft, manche ausgeglichen sind, sind sie alle transzendental und fehlerlos. Sie erfreuen Krishna durch ihre einzigartigen Charaktermerkmale. Vers 154. Sri Chaitanya Mahaprabhu empfand grenzenloses Glück, als er diese Beschreibungen hörte, und er bat Swarup Damodar, immer wieder weiterzusprechen. Vers 155. Damodara Goswami sagte: Krishna ist der Meister aller transzendentalen Rasas. Er ist derjenige, der transzendentale Rasas kostet, und sein Körper besteht aus transzendentaler Glückseligkeit. Vers 156. Krishna ist von ekstatischer Liebe erfüllt und die Liebe seiner Geweihten immer untergeben. Die Gopis sind in reiner Liebe und in den Beziehungen transzendentaler Rasa sehr erfahren. Vers 157. In der Liebe der Gopis gibt es weder Fehler noch Verfälschung. Deshalb schenken sie Krishna die höchste Freude. Erläuterung: Rasa-Basa entsteht, wenn die Beziehung zu Krishna verfälscht ist. Es gibt verschiedene Arten von Rasa-Basa. Erst-, Zweit- und Drittklassigen. Das Wort Rasa bedeutet Wohlgeschmack und Abasa bedeutet einen Schatten. Wenn man eine Art von Rasa kostet und etwas Äußeres hinzukommt, nennt man dies Upa-Rasa. Wenn etwas von dem ursprünglichen Rasa abgeleitet wird, nennt man dies Anurasa. Wenn etwas gewürdigt wird, was von dem ursprünglichen Rasa weit abgerückt ist, nennt man dies Aparasa. Uparasa, Anurasa und Aparasa sind jeweils Erst-, Zweit- und Drittklassige Rasa-Abhasas. Im Bhakti Rasamrita Sindhu in Klammer 4.9 heißt es: Purvam evanush ishtena vikala rasa lakshana rasa eva rasa basa rasa janer anukirtataha syus tritoparasash janu rasash chaparasash jati utama madhyamaha protaha Kanishtas Cheti Ami Kramat. Vers 158. Sri Krishna, der die absolute Wahrheit ist, erfreute sich in jeder Nacht während der Herbstzeit seines Rasa-Tanzes. Er vollführte diesen Tanz im Mondlicht und mit vollen transzendentalen Wohlgeschmäckern. Er benutzte poetische Worte und umgab sich mit Frauen, die sich zu ihm sehr hingezogen fühlten. Erläuterung: Dieser Vers ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 33, 26. Die Gopis sind alle transzendentale spirituelle Seelen. Man sollte niemals denken, die Gopis und Krishna hätten materielle Körper. Vrindavan Dham ist ebenfalls ein spirituelles Reich und dort sind die Tage und Nächte, die Bäume, die Blumen, das Wasser und alles andere spirituell. Es gibt dort nicht einmal eine Spur materieller Verunreinigung. Krishna, der das höchste Brahman und die Überseele ist, ist keiner Weise an etwas Materiellem interessiert. Seine Tätigkeiten mit den Gopis sind alle spirituell und finden in der spirituellen Welt statt. Sie haben nichts mit der materiellen Welt zu tun. Sri Krishnas lustvolle Wünsche und alle seine Beziehungen zu den Gopis befinden sich auf der spirituellen Ebene. Man muss auf transzendentale Weise verwirklicht sein, bevor man auch nur daran denken kann, die Spiele Krishnas mit den Gopis zu kosten. Jemand, der sich auf der weltlichen Ebene befindet, muss sich zunächst läutern, indem er den regulierenden Prinzipien folgt. Nur dann kann er versuchen, Krishna und die Gopis zu verstehen. Sri Chaitanya Mahaprabhu und Swarup Damodar Goswami sprechen hier über die Beziehung zwischen Krishna und den Gopis. Deshalb ist das Thema weder weltlich noch erotisch. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu ein Sannyasi war, war er in seinem Verhalten Frauen gegenüber sehr streng. Wenn sich die Gopis nicht auf der spirituellen Ebene befänden, hätte Sri Chaitanya Mahaprabhu niemals mit Swarup Damodar Goswami über sie gesprochen. Deshalb beziehen sich diese Beschreibungen in keiner Weise auf materielles Tun. Vers 159. Die Gopis können in einen linken Flügel und in einen rechten Flügel unterteilt werden. Beide Flügel veranlassen Krishna, durch verschiedene Manifestationen ekstatischer Liebe transzendentale Wohlgeschmäcker zu kosten. Vers 160. Von allen Gopis ist Srimati Radharani das Oberhaupt. Sie ist eine Juwelenmine von ekstatischer Liebe und die Quelle aller geläuterten transzendentalen ehrlichen Rasas. Vers 161. Radharani ist erwachsen und ihr Charakter ist ausgeglichen. Sie ist immer tief in ekstatische Liebe versunken und fühlt immer in der Stimmung einer Gope des linken Flügels. Erläuterung: Der linke Flügel und der rechte Flügel der Gopis sind von Rupa Goswami im Ujjwala Nilamani erklärt worden. Der linke Flügel wird wie folgt beschrieben: Mana Grahe Sado Yukta Tak Chaitilye Cha Kopana Abe Deya Nayake Prayaha Krura Vameti Kirtyate. Eine Gopi, die immer begierig ist, durch Eifersucht in Zorn versetzt zu werden, die sich für die Position sehr begeistert, die sogleich zornig ist, wenn sie unterliegt, die sich niemals von einem Helden beherrschen lässt und die sich immer gegen ihn stellt, wird Vama oder eine Gopi des linken Flügels genannt. Srila Rupa Goswami beschreibt die Gopis des rechten Flügels wie folgt: Asayaha Mana Nirbande Nayake Yukta Vadini Samabis Tina Bedya Cha Dakshina Parikirtita. Eine Gopi, die weiblichen Zorn nicht ertragen kann, die zu dem Helden angenehme Worte spricht und die durch seine süßen Worte zufrieden ist, wird eine Dakshina oder eine Gopi des rechten Flügels genannt. Vers 162. Weil sie eine Gopi des linken Flügels ist, ist ihr weiblicher Zorn immer erwachend. Doch Krishna zieht aus ihren Tätigkeiten transzendentale Glückseligkeit. Vers 163. Der Verlauf von Liebesbeziehungen zwischen jungen Eheleuten ist von Natur aus wellenförmig, wie die Bewegung einer Schlange. Aufgrund dessen entstehen zwei Arten von Zorn bei jungen Paaren: Zorn mit Ursache und Zorn ohne Ursache. Erläuterung: Dieses Zitat stammt aus Srila Rupa Goswamis Ujjwala Nilamani in Klammer Sringara Beta Prakarana 102. Vers 164. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Worte hörte, wuchs das Meer seiner transzendentalen Glückseligkeit an. Er sagte der Herr zu Swarup Damodar: Sprich weiter, sprich weiter. Und so fuhr Swarup Damodar fort. Vers 165. Srimati Radharanis Liebe ist eine weit fortgeschrittene Ekstase. Alle ihre Verhaltensweisen sind völlig rein und frei von materiellen Spuren. Ja, ihr Verhalten ist 10-mal reiner als Gold. Vers 166. Sobald Radharani die Möglichkeit bekommt, Krishna zu sehen, ist ihr Körper plötzlich mit verschiedenen ekstatischen Schmuckstücken verziert. Vers 167. Zu den transzendentalen Schmuckstücken von Srimati Radharanis Körper gehören die 8 Sattvikas oder transzendentalen Merkmale die 33 Vyabhichari Bhavas, angefangen von Harsha oder Jubel in natürlicher Liebe, sowie die 20 Bhavs oder ekstatischen emotionalen Schmuckstücke. Erläuterung: Die 33 Vyabhichari Bhavs oder Körpermerkmale, die sich in ekstatischer Liebe manifestieren, sind: erstens Nirveda oder Gleichgültigkeit, zweitens Vishada oder Betrübnis, drittens Danya oder Bescheidenheit, viertens Glani oder das Gefühl, dass man einen Fehler gemacht hat, fünftens Shrama oder Mattheit, sechstens Mada oder Irrsinn, siebtens Garba oder Stolz, achtens Shanka, Zweifel, neuntens Drasa, Schock, zehntens Avega, starkes Gefühl, elftens Unmada, Verrücktheit, zwölftens Apasmara, Vergesslichkeit, dreizehntens Yati, Krankheit, vierzehntens Moha, Verwirrung, fünfzehntens Mriti, Tod, sechzehntens Alasya, Trägheit, siebzehntens Yatya, Gebrechlichkeit, siebzehntens Chatya, Gebrechlichkeit, achtzehntens Vritta, Scham, neunzehntens Avitta, Verhüllung, zwanzigstens Smriti, Erinnerung, einundzwanzigstens Vitara, Streit, 22. Chinta, Überlegung, 23. Mati, Aufmerksamkeit, 24. Triti, Duldsamkeit, 25. Harsha, Jubel, 26. Autsukya, Begierde, 27. Aukriya, Gewalt, 28. Amarsha, Zorn, 29. Asuya, Eifersucht, 30. Chapalya, Schamlosigkeit, 31. Nidra, Schlaf, 32. Subti, tiefer Schlaf und 33. Prabodha, Erwachen. Vers 168. Einige der Merkmale, die in den folgenden Versen genau erklärt werden, lauten Kila Kinchita, Kutamita, Vilasa, Lalita, Vivoka, Motayita, Mauktya und Chakita. Vers 169. Wenn Srimati Radharanis Körper die Schmuckstücke vieler ekstatischer Merkmale zeigt, entsteht im Meer von Krishnas Glück augenblicklich transzendentale Wellen. Vers 170. Höre jetzt bitte eine Beschreibung der verschiedenen Ekstasen, angefangen mit Kila Chinchita. Mit diesen ekstatischen Schmuckstücken betört Srimati Radharani Krishnas Gemüt. Vers 171. Wenn Sri Krishna Srimati Radharani sieht und ihren Körper berühren möchte, verbietet er ihr, an die Stelle zu gehen, von wo aus man den Fluss Yamuna überquert. Vers 172. Indem er auf sie zugeht, verbietet Krishna Srimati Radharani, Blumen zu pflücken. Es kann auch sein, dass er sie vor ihre Freundinnen berührt. Vers 173. Zu solchen Zeiten erwachen die ekstatischen Merkmale von Kila Kinchita. Zunächst gibt es Jubel in ekstatischer Liebe, welche die Wurzelursache dieser Merkmale ist. Erläuterung: Immer wenn Srimati Radharani ihr Haus verlässt, ist sie gut gekleidet und wirkt anziehend. Es ist ihr weiblicher Natur, Sri Krishnas Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und wenn Sri Krishna sie so anziehend gekleidet sieht, möchte er ihren Körper berühren. Der Herr findet dann einen Fehler an ihr und verbietet ihr, an den Fluss zu gehen, um diesen zu überqueren und Blumen zu pflücken. Diese Art sind die Spiele zwischen Srimati Radharani und Sri Krishna. Dass Srimati Radharani ein Kuhhirtenmädchen ist, trägt sie regelmäßig eine Milchkanne und oft geht sie hinaus, um die Milch auf der anderen Seite der Yamuna zu verkaufen. Um den Fluss zu überqueren, muss sie den Bootsmann bezahlen, und der Ort, wo der Bootsmann sein Fährgeld kassiert, wird Dana Gati genannt. Sri Krishna hält sie davon ab, dorthin zu gehen, indem er sagt: Zunächst musst du das Fahrgeld bezahlen, dann wird es dir erlaubt sein zu gehen. Dieses Spiel nennt man Dana Kili Lila. Wenn Srimati Radharani in ähnlicher Weise eine Blume pflücken möchte, behauptet Sri Krishna, der Besitzer des Gartens zu sein, und verbietet es ihr. Dieses Spiel nennt man Kila Kinchita. Radharanis Scheu erwacht aufgrund von Sri Krishnas Verboten, und zu dieser Zeit zeigen sich ekstatische, liebevolle Körpermerkmale, die man Kila Kinchita Bhav nennt. Diese ekstatischen Merkmale werden im folgenden Vers erklärt, der aus Srila Rupa Goswamis Ujjwala Nilamani in Klammer Anu Bhav Prakarana 44 stammt. Vers 174. Stolz, Ehrgeiz, Weinen, Lächeln, Neid, Furcht und Zorn sind die sieben ekstatischen Liebesmerkmale, die sich an einen jubelnden, zurückschreckenden zeigen. Und diese Merkmale nennt man Kila Kinchita Bhav. Vers 175. Es gibt noch sieben andere transzendentale Merkmale der Ekstase. Und wenn sich diese auf der Ebene des Jubels verbinden, wird die Verbindung Mahabhav genannt. Vers 176. Die sieben miteinander verbundenen Bestandteile der Mahabhav sind Stolz, Ehrgeiz, Furcht, trockenes künstliches Weinen, Zorn, Neid und sanftes Lächeln. Vers 177. Es gibt acht Merkmale ekstatischer Liebe auf der Ebene transzendentalen Jubels. Und wenn sie sich verbinden und von Krishna gekostet werden, ist der Geist des Herrn völlig zufrieden. Vers 178. In der Tat, sie werden mit einer Verbindung aus Joghurt, Kandis, Butterfett, Honig, schwarzen Pfeffer, Kampfer und Kardamom verglichen, die, wenn miteinander vermischt, sehr wohlschmeckend und süß sind. Vers 179. Sri Krishna ist tausende und abertausende von Malen zufriedener, wenn er Srimati Radharanis Gesicht durch diese Verbindung ekstatischer Liebe aufleuchten sieht, als er es ist, wenn er sie direkt umarmt. Erläuterung: Dies wird im folgenden Vers aus den Ujjwala Nilamani in Klammer Anu Bhav Prakarana 46 von Srila Rupa Goswami weiter erklärt. Vers 180. Möge der Anblick von Srimati Radharanis Kila Kinchita Ekstase, die einem Blumenstrauß gleicht, allen Glück bringen. Als Sri Krishna Radharanis Weg zum Dana Gati versperrte, lachte ihr Herz. Ihre Augen strahlten und frische Tränen quollen aus ihren Augen und röteten sie. Aufgrund ihrer süßen Beziehung zu Krishna waren ihre Augen begeistert, und als ihr Weinen nachließ, erschienen sie noch schöner. Vers 181. Erregt durch Tränen waren Srimati Radharanis Augen mit Rot überhaucht, gerade so wie der östliche Horizont bei Sonnenaufgang. Ihre Lippen begannen sich vor Jubel und lustvollem Begehren zu bewegen. Ihre Augenbrauen bogen sich und ihr lotusgleiches Gesicht lächelte sanft. Als Sri Krishna sah, dass Radharanis Gesicht solche Gefühlsregungen zeigte, fühlte er sich eine Million Mal glücklicher, als wenn er sie umarmte. Ja, Sri Krishnas Glück ist keineswegs weltlich. Erläuterung: Dieses Zitat stammt aus dem Govinda Lilamrita in Klammer 9.18. Vers 182. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu dies hörte, wurde er sehr glücklich, und in diesem Glück eingetaucht, umarmte er Swarup Damodar Goswami. Vers 183. Sri Chaitanya Mahaprabhu fragte darauf Swarup Damodar: Bitte sprich von den ekstatischen Schmuckstücken, die von Körper Srimati Radharanis verzieren und durch die sie den Geist Sri Govindas betört. Vers 184. So gebeten, begann Swarup Damodar zu sprechen. Alle Geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus waren sehr glücklich, ihm zuhören zu können. Vers 185. Wenn Srimati Radharani manchmal sitzt oder wenn sie nach Vrindavan geht, sieht sie Krishna. Vers 186. Die Merkmale verschiedener Ekstasen, die dann sichtbar werden, heißen Vilasa. Erläuterung. Dies wird im folgenden Vers beschrieben, der aus dem Ujjwala Nilamani in Klammer Anubhav Prakarana 31 stammt. Vers 187. Die verschiedenen Merkmale, die sich im Gesicht, in den Augen und anderen Teilen des Körpers einer Frau zeigen und die Art und Weise, wie sie sich bewegt, steht oder sitzt, wenn sie ihren Geliebten trifft, werden Vilasa genannt. Vers 188. Swarup Damodar sagte: Schüchternheit, Jubel, Ehrgeiz, Achtung, Furcht und die Charaktereigenschaften der Gopis des linken Flügels waren alles ekstatische Merkmale, die sich verbanden, um Srimati Radharani zu erregen. Erläuterung. Dies wird im folgenden Vers erklärt, den man im Govinda Lilamrita in Klammer 9.11 findet. Vers 189. Als Srimati Radharani Sri Krishna dicht vor sich sah, hielt sie inne und nahm eine Haltung der Opposition an. Obwohl ihr Gesicht von einem blauen Tuch leicht verhüllt war, wurden ihre beiden sternengleichen Augen, die weit und geschwungen waren, erregt. So wurde sie mit dem Schmuckstück des Vilasa verziert, und ihre Schönheit nahm zu, nur um Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Freude zu bereiten. Vers 190. Wenn Srimati Radharani vor Krishna steht, ist sie an drei Stellen geschwungen: am Hals, an den Hüften und an den Beinen, und ihre Augenbrauen tanzen. Vers 191. Wenn auf Srimati Radharanis Gesicht und ihren Augen verschiedene ekstatische Merkmale erwachen, werden die Lalita-Schmuckstücke sichtbar. Vers 192. Wenn die Körpermerkmale zart und schön geschwungen sind und wenn die Augenbrauen sehr schön erregt sind, wird das Schmuckstück der Anmut, das man Lalita Alankara nennt, sichtbar. Erläuterung. Dieser Vers stammt aus dem Ujjwala Nilamani in Klammer Anubhav Prakarana 56. Vers 193. Wenn Sri Krishna zufällig sieht, dass Srimati Radharani mit diesen Lalita-Schmuckstücken verziert ist, werden sie beide begierig, sich zu treffen. Vers 194. Wenn Srimati Radharani mit dem Schmuck des Lalita Anankara geschmückt war, nur um Sri Krishnas Liebe zu vergrößern, zeigten ihr Hals, ihre Knie und ihre Hüften bezaubernde Krümmungen. Dies entstand durch ihre Scheu und ihren offensichtlichen Wunsch, Sri Krishna aus dem Weg zu gehen. Die flackernden Bewegungen ihrer Augenbrauen konnten den mächtigen Bogen des Liebesgottes bezwingen. Nur um die Freude der Liebe ihres Geliebten zu vergrößern, war ihr Körper mit den Schmuckstücken des Lalita Alankara verziert. Erläuterung. Dieser Vers ist ein Zitat aus dem Govinda Lilamrita in Klammer 9.14. Vers 195. Wenn Krishna vortritt und begiert am Saum von Radharanis Sari zieht, wenn Krishna vortritt und begierig am Saum von Radharanis Sari zieht, ist sie im Inneren im Grunde sehr erfreut, doch nach außen hin versucht sie, ihn abzuhalten. Vers 196. Dieses ekstatische Kleid Srimati Radharanis wird Kutamita genannt. Wenn es sich zeigt, versucht sie nach außen hin Krishna zu vermeiden, und sie wird offensichtlich zornig, obwohl sie im Inneren sehr glücklich ist. Vers 197. Wenn der Saum ihres Sari und das Tuch, das ihr Gesicht verhüllt, ergriffen werden, scheint sie nach außen hin beleidigt und zornig zu sein. Doch in ihrem Herzen ist sie sehr glücklich. Große Gelehrte nennen diese Haltung Kuttamitta. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Ujjvala Nilamani in Klammer Anubhava Prakarana 49, Vers 198. Obwohl Srimati Radharani ihren Sari mit ihrer Hand festhielt, dachte sie innerlich, möge Krishna seine Wünsche befriedigen. Auf diese Weise war sie im Inneren sehr zufrieden, obwohl sie nach außen hin Widerstand und Zorn zeigte. Vers 199. Srimati Radharani zeigt nach außen hin eine Art trockenes Weinen, als ob sie sich beleidigt fühle. Dann lächelt sie sanft und weist Sri Krishna zurecht. Vers 200. Eigentlich hat sie nicht vor, Krishnas Bemühung, ihren Körper mit seinen Händen zu berühren, aufzuhalten. Aber trotzdem protestiert Srimati Radharani, deren Schenkel wie der Rüssel eines Elefantenkindes sind, gegen seine Annäherungsversuche und weist ihn zurecht, während sie süß lächelt. Zu solchen Zeiten weint sie ohne Tränen auf ihrem bezaubernden Gesicht. Vers 201. Auf diese Weise ist Srimati Radharani mit verschiedenen ekstatischen Merkmalen geschmückt und verziert, die auf den Geist Sri Krishnas anziehend wirken. Vers 202. Es ist nicht möglich, die unbegrenzten Spiele Sri Krishnas zu beschreiben, obwohl er sie selbst in seiner Inkarnation als Sahasrabhadana, die tausendmündige Shesha Nag, beschreibt. Vers 203. Da lächelte Srivas Thakur und sagte zu Damodar Pandit, mein lieber Herr, höre bitte, sieh nur, wie reich meine Glücksgöttin ist. Vers 204. Was den Reichtum von Vrindavan betrifft, so besteht er aus ein paar Blumen und Zweigen, einigen Mineralien aus den Hügeln, ein paar Pfauenfedern und der Pflanze, die als Gunja bekannt ist. Vers 205. Als Jagannath beschloss, Vrindavan zu sehen, ging er dorthin, und als die Glücksgöttin dies hörte, wurde sie ruhelos und eifersüchtig. Vers 206. Sie überlegte, warum hat Sri Jagannath so viel Reichtum aufgegeben und ist nach Vrindavan gegangen? Um ihn zum Gespött zu machen, hat die Glücksgöttin für so viel Schmuck gesorgt. Vers 207. Darauf sagten die Dienerinnen der Glücksgöttin zu den Dienern Sri Jagannaths, warum hat euer Sri Jagannath den prachtvollen Reichtum der Glücksgöttin aufgegeben und ist für ein paar Blätter, Früchte und Blumen zu dem Blumengarten Srimati Radharanis gegangen? Vers 208. Euer Herr ist in allem so sachkundig, aber warum tut er so etwas? Bitte bringt euren Herrn vor die Glücksgöttin. Vers 209. Auf diese Weise nahmen alle Dienerinnen der Glücksgöttin die Diener Jagannaths fest, fesselten sie um die Hüfte und brachten sie vor die Glücksgöttin. Vers 210. Als die Dienerinnen die Diener Sri Jagannaths vor die Lotusfüße der Glücksgöttin brachten, wurden die Diener des Herrn bestraft und gezwungen, sich zu unterwerfen. Vers 211. Die Dienerinnen begannen den Ratterwagen mit Stöcken zu schlagen, und sie behandelten die Diener Sri Jagannaths fast wie Diebe. Vers 212. Schließlich ergaben sich alle Diener Sri Jagannaths der Glücksgöttin mit gefalteten Händen und versicherten ihr, dass sie am nächsten Tag Sri Jagannath vor sie bringen würden. Vers 213. So besänftigt kehrte die Glücksgöttin in ihre Wohnung zurück. Sieh nur, die Pracht meiner Glücksgöttin liegt jenseits aller Beschreibung. Vers 214. Srivas Thakur fuhr fort, zu Swarup Damodar zu sprechen. Deine Gopis kochen Milch und quirlen sie zu Joghurt. Doch meine Herrin, die Glücksgöttin, sitzt auf einem Thron aus Juwelen und Edelsteinen. Vers 215. So scherzte Srivas Thakur, der die Stimmung Narada Munis genoss. Als die persönlichen Diener Sri Chaitanya Mahaprabhus ihn hörten, begannen sie alle zu lächeln. Vers 216. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte darauf zu Srivas Thakur: Mein lieber Srivas, dein Wesen ist genau wie das Narada Munis. Der Reichtum der höchsten Persönlichkeit Gottes hat einen unmittelbaren Einfluss auf dich. Vers 217. Swarup Damodar ist ein reiner Geweihter aus Vrindavan. Er weiß nicht einmal, was Reichtum ist, denn er ist nur in reinen, hingebungsvollen Dienst vertieft. Vers 218. Darauf entgegnete Swarup Damodar schlagfertig: Mein lieber Srivas, bitte höre mir aufmerksam zu. Du hast den transzendalen Reichtum von Vrindavan vergessen. Vers 219. Der natürliche Reichtum von Vrindavan ist genau wie ein Meer. Der Reichtum von Dwarak und Vaikuntha kann nicht einmal mit einem Tropfen verglichen werden. Vers 220. Sri Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alle Reichtümer in sich birgt, und seine vollständigen Reichtümer sind nur in Vrindavan Dham entfaltet. Vers 221. Vrindavan Dham ist aus dem transzendalen Stein der Weisen gemacht. Der ganze Boden dort ist der Ursprung aller kostbaren Juwelen, und der Chintamani-Stein wird dazu benutzt, die Lotusfüße der Dienerinnen in Vrindavan zu schmücken. Vers 222. Vrindavan ist ein natürlicher Wald aus Wunschbäumen und Kletterpflanzen, und die Bewohner dort wünschen sich nichts anderes als die Früchte und Blüten dieser Wunschbäume. Vers 223. In Vrindavan gibt es Kühe, die alle Wünsche erfüllen, in Klammer Kama Dinos, und ihre Zahl ist unbegrenzt. Sie grasen von Wald zu Wald und geben nur Milch. Die Menschen wollen nichts anderes. Vers 224. In Vrindavan klingt die natürliche Sprache der Menschen wie Musik, und ihre natürliche Bewegung gleicht einem Tanz. Vers 225. Das Wasser in Vrindavan ist Nektar, und die Brahma-Jyoti-Ausstrahlung, die von transzendentaler Glückseligkeit erfüllt ist, wird dort in ihrer Form direkt wahrgenommen. Vers 226. Die Gopis dort sind ebenfalls Glücksgöttinnen, und sie übertreffen die Glücksgöttin, die in Vaikuntha wohnt. In Vrindavan spielt Sri Krishna immer auf seiner transzendentalen Flöte, die seinen liebe Begleiterin ist. Vers 227. Die Mädchen von Vrindavan, die Gopis, sind übergeordnete Glücksgöttinnen. Der Genießer in Vrindavan ist die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna. Die Bäume dort sind alles wunscherfüllende Bäume, und das Land ist aus dem transzendentalen Stein der Weisen gemacht. Das Wasser ist reiner Nektar, die Sprache ist Gesang, das Gehen ist Tanzen, und die ständige Begleiterin Krishnas ist seine Flöte. Die Ausstrahlung transzendentaler Glückseligkeit wird überall wahrgenommen. Deshalb ist Vrindavan Dham das einzige köstliche Reich. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus der Brahma Samhita in Klammer 5, 56. Vers 228. Die Fußreifen der Mädchen von Vraj Bhumi sind aus dem Chintamani-Stein gemacht. Die Bäume sind wunscherfüllende Bäume und tragen Blüten, mit denen sich die Gopis schmücken. Es gibt dort auch wunscherfüllende Kühe, in Klammer Kama Denus, die unbegrenzte Mengen Milch geben. Diese Kühe bilden den Reichtum von Vrindavan. So ist Vrindavans Reichtum auf glückselige Weise entfaltet. Erläuterung: Dies ist ein Vers, den Bilva Mangala Thakur geschrieben hat. Vers 229. Darauf begann Srivas in ekstatischer Liebe zu tanzen. Er machte Geräusche, indem er sich mit den Händen unter die Achselhöllen schlug, und lachte sehr laut. Vers 230. So hörte Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Gespräche über den reinen transzendentalen Raser Srimati Radharanis. In transzendentale Ekstase versunken, begann der Herr zu tanzen. Vers 231. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu in ekstatischer Liebe tanzte und Swarup Damodar sang, sagte der Herr: Sing weiter, sing weiter. Der Herr spitzte dann seine Ohren. Vers 232. So wurde Sri Chaitanya Mahaprabhus ekstatische Liebe erweckt, als er die Lieder über Vrindavan hörte. Auf diese Weise überflutete er Purushottama, Jagannath Puri, mit der Liebe zu Gott. Vers 233. Schließlich kehrte die Glücksgöttin in ihre Wohnung zurück. Im Laufe der Zeit, während Sri Chaitanya Mahaprabhu tanzte, wurde es Nachmittag. Vers 234. Nach vielem Singen wurden alle vier Sankirtan-Gruppen müde, doch Sri Chaitanya Mahaprabhus ekstatische Liebe nahm um das Zweifache zu. Vers 235. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu in Srimati Radharanis ekstatische Liebe versunken tanzte, erschien er in ihrer Gestalt. Als Nityananda Prabhu diese Gestalt aus einiger Entfernung sah, brachte er Gebete dar. Vers 236. Als Nityananda Prabhu die ekstatische Liebe Sri Chaitanya Mahaprabhu sah, kam er nicht näher, sondern blieb ein wenig entfernt stehen. Vers 237. Nur Nityananda Prabhu konnte Sri Chaitanya Mahaprabhu fangen, doch die ekstatische Stimmung des Herrn hörte nicht auf. Zur gleichen Zeit konnte der Kirtan nicht fortgesetzt werden. Vers 238. Swarup Damodar teilte dann dem Herrn mit, dass alle Gottgeweihten müde seien. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese lange sah, kam er zu seinen äußeren Sinnen. Vers 239. Sri Chaitanya Mahaprabhu ging darauf mit all seinen Geweihten in den Blumengarten. Nachdem er sich dort eine Zeit lang ausgeruht hatte, beendete er sein Nachmittagsbad. Vers 240. Darauf traf in großen Mengen eine Vielfalt von Speisen ein, die Sri Jagannath geopfert worden waren, und es gab auch eine Vielzahl, die der Glücksgöttin geopfert worden waren. Vers 241. Sri Chaitanya Mahaprabhu beendete seine Nachmittagsmahlzeit und nach seinem Abendbad besuchte er Sri Jagannath. Vers 242. Sobald er Sri Jagannath sah, begann Sri Chaitanya Mahaprabhu zu tanzen und zu chanten und zu tanzen. Danach vergnügte sich der Herr, begleitet von seinen Geweihten, mit Spielen in dem Narendra Sarovara genannten See. Vers 243. Darauf betrat Sri Chaitanya Mahaprabhu den Blumengarten und nahm seine Mahlzeit ein. Auf diese Weise führte er 8 Tage lang fortgesetzt alle möglichen Spiele aus. Vers 244. Am nächsten Tag kam Sri Jagannath aus dem Tempel und fuhr auf dem Wagen zu seinem Reich zurück. Vers 245. Wie zuvor chanten und tanzten Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten in großer Freude. Vers 246. Während des Pandu Vijaya wurde Sri Jagannath getragen, und während er getragen wurde, riss ein Bündel Seidenseile. Vers 247. Wenn die Jagannath-Bildgestalt getragen wird, stellt man sie in Abständen auf Baumwollkissen. Als die Seile rissen, platzten auch die Baumwollkissen durch das Gewicht Sri Jagannaths und die Baumwolle schwebte dann in der Luft. Vers 248. Ramananda und Satyaraja Khan waren aus Kulinagram gekommen und Sri Chaitanya Mahaprabhu gab ihnen mit großer Achtung die folgenden Anweisungen. Vers 249. Sri Chaitanya Mahaprabhu befahl Ramananda und Satyaraja Khan, die Verehrer dieser Seile zu werden und jedes Jahr aus ihrem Dorf Seidenseile mitzubringen. Erläuterung. Man kann hieraus verstehen, dass von den ansässigen Bewohnern aus Kulinagram Seidenseile hergestellt wurden. Deshalb bat Sri Chaitanya Mahaprabhu Ramananda Vasu und Satyaraja Khan jedes Jahr für Sri Jagannaths Dienst Seile mitzubringen. Vers 250. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu dies zu ihnen gesagt hatte, zeigte er ihnen die gerissenen Seidenseile und sagte: Seht nur diese Muster. Ihr müsst Seile machen, die viel stärker sind. Vers 251. Sri Chaitanya Mahaprabhu teilte darauf Ramananda und Satyaraja Khan mit, dass dieses Seil das Reich Sri Sheshas sei, der sich in 10 Formen erweitert und der höchsten Persönlichkeit Gottes dient. Erläuterung: Für eine Beschreibung Shesha Nags vergleiche man Adi Lila in Klammer 5, 123 bis 124. Vers 252. Nachdem sie vom Herrn die Anweisung bekommen hatten, diesen Dienst zu leisten, waren Satyaraja und Ramananda Vasu, die so vom Glück begünstigt waren, sehr erfreut. Vers 253. Jedes Jahr danach, wenn der Gudicha-Tempel gereinigt wurde, kamen Satyaraja und Ramananda Vasu mit anderen Gottgeweihten und brachten mit großer Freude Seidenseile. Vers 254. So kehrte Sri Jagannath in seinen Tempel zurück und setzte sich auf seinen Thron, während Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Geweihten zu seinem Quartier zurückkehrte. Vers 255. So zeigte Sri Chaitanya Mahaprabhu seinen Geweihten das Ratha Yatra Fest und führte mit ihnen die Vrindavan-Spiele aus. Vers 256. Die Spiele Sri Chaitanyas sind unbegrenzt und endlos. Sogar Sahasra Vadana Sri Shesha kann die Grenzen seiner Spiele nicht erreichen. Vers 257. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Barmherzigkeit hoffend, erzähle ich Krishnadas den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 14. Kapitel im Matya Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das Hera Panchami Yatra beschreibt.